ARD. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und wir haben heute wieder ein Programm der Kontraste. Also es ist alles dabei. Blockbuster natürlich, Superman, da werden wir drüber reden. Der Film ist nicht nur hinreißend durch Superman selbst, sondern durch den Hund, also den Superdog. Der ist sehr beeindruckend. Und bei Hunden sind wir heute ohnehin, denn wir freuen uns sehr auf den Besuch des Teams, die den Film gemacht haben, Dreaming Dogs. Ein sehr eindrucksvolles Werk. Da geht es um streunende Hunde in Moskau. Also ein Film, der auch fortsetzt schon den Vorgängerfilm, damals Space Dogs. Also da sind wir bei den Hunden, aber wir haben noch viele, viele andere Angebote für Sie. Der Fleck zum Beispiel, ein Film, der in Locarno ausgezeichnet wurde und zwar mit einer lobenden Erwähnung. Und das ist eine ganz sommerliche, leichte Geschichte, die trotzdem sehr viel erzählt von den Nöten und den Sehnsüchten heranwachsen. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits.
Gute Reise gehabt?
Gibt's hier keinen Hafen?
Ist quasi ein Naturhafen. Willkommen auf Wallace Island.
Oh. Nein!
Haben Sie Reis? Mein Handy ist nass geworden.
Wir hätten Pasta.
Es muss unbedingt Reis sein, anscheinend. Oh, Reispudding ist aber da.
Reispudding funktioniert definitiv.
Naja, mit so einer Einstellung schon mal gar nicht.
Radio 1, 2 vormittags, das Filmmagazin. Gerade haben wir einen Ausschnitt gehört aus einem Film, den man vielleicht doch bezeichnen könnte als Feel-Good-Movie. Also diese große Frage ist ja immer, was ist das überhaupt, ein Feel-Good-Movie? Wie müssen Filme beschaffen sein, damit wir mit richtig guter Laune aus dem Kino rausgehen? Was für Figuren müssen das sein? Und diese Frage will ich jetzt diskutieren mit Anke Lewicki, die erstmal herzlich grüße. Hallo Anke.
Hallo. Ist ja eigentlich nicht mein Genre, ne, Knut?
Ja, gute Laune, das stimmt, Anke. Aber ich bin jetzt deshalb sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast über den Film, aus dem wir eben gerade auch schon gehört haben. The Ballad of Wallace Island. Das ist ein Publikumshit gewesen in Sundance in diesem Jahr beim Festival. Regie geführt hat James Griffiths. Und die Handlung lässt sich so zusammenfassen, würde ich mal sagen, schlicht und einfach. Ein Fan trifft auf sein Idol. Na, das ist doch im Prinzip die Geschichte.
Ja. Und der Schauplatz ist so eine wilde, abgelegene Insel. Da würde man am liebsten direkt hinfahren, Knut, um seine Ruhe zu haben. Aber seine Ruhe will der Folkmusiker Herb nun wirklich nicht haben. Er hat gerade so ein Karrieretief und er wird da hingeholt, um ein Konzert zu geben. Und immer mehr stellt er fest, dass er eigentlich nur einen Zuhörer hat, nämlich Charles. Charles ist so ein verschrobener Kerl, der sich das einfach leisten kann, weil er 2x im Lotto gewonnen hat, Knut. Das Lustige ist, es geht noch weiter. Früher hat dieser Charles als Herb auch mal mit jemand anders gesungen, nämlich mit seiner Ex-Frau Marie. Und die holt Charles dann auch. Und die kommt aber direkt mit ihrem neuen Ehemann. Und das ist die Gemengelage des Films.
Anke, jetzt habe ich ja schon öfter mit dir im Kino gesessen, auch bei sogenannten Feel-Good-Movies, um die es ja jetzt hier gehen soll. Und ich sag mal, alle haben sich ganz gut amüsiert. Und du saßest so da mit einem langen Gesicht, kann ich ja auch mal verraten. Also man kann schon sagen, Feel-Good-Movies, also mit diesem Anspruch, nicht, dass wir gute Laune bekommen, sind nicht unbedingt dein Lieblingsgenre.
Nee, ich mag das nicht, wenn ich gezwungen werde, gute Laune zu haben. Also ich mag es aber, wenn Filme mir so ein Angebot machen und mich kommen lassen. Und das hatte ich hier so bei diesem Film. Also ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, dieser Charles ist verschroben, weil er auch ein bisschen einsam ist. Und ich finde eigentlich ganz schön, wie dieses Einsamkeitsmotiv in diesem Film variiert wird. Natürlich auch die Musik. Ich meine, Folkmusik ist immer ein bisschen melancholisch. Und da wird das Thema nochmal anders aufgegriffen. Und dann erfährt man immer mehr von der Geschichte von Charles und versteht auch, warum man die Musik so schön findet und hört diese Musik nochmal anders. Aber gleichzeitig habe ich natürlich auch noch mal meinen eigenen Zugang zur Musik. Und dann ist es so ganz schön, wenn Marie und Herb dann noch mal so zusammen ihre Songs von früher singen, weil dann sind die Gefühle von einst wieder da und man fragt sich, finden sie vielleicht noch mal eine eigene Melodie? Das finde ich ganz gut. Und dann natürlich ist dieser Herb auch einsam. Frau ist weg, keine Karriere mehr. Und seine Einsamkeit wird dann durch seinen übersteigerten Narzissmus auch erzählt, weil eigentlich findet er es ganz toll, dass Charles so alles von ihm gesammelt hat. Noten, plötzlich ist da auch eine alte Gitarre. Also das ist so schön, ja, vielstimmig, würde ich sagen.
Passt ja zum Thema natürlich, das ist ja Musik. Also du hast dich offensichtlich nicht bedrängt gefühlt und konntest bei der Geschichte Punkte finden, bei denen du andocken konntest.
Ja, auf alle Fälle. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die beiden Schauspieler Tom Bendis und Tim Kaye diese Rollen selbst geschrieben haben. Und das sind ja beides jetzt diese Figuren, nicht so Sympathieträger, aber trotzdem kann man so, ja, sich so ein bisschen in denen auch wiederfinden. Und ich finde das so toll, dann auch Tom Bendis, der den Charles spielt, wie die Einsamkeit dann nochmal gezeigt wird, weil der hat, kann sich ja auch einen Tennisplatz leisten. Und ich kann dir eins sagen, Knut, er ist ein super Aufschläger. Weil das kann man ja alleine trainieren. Aber er kriegt keinen Ball zurück, weil ihm immer der Mitspieler spielte. Und dieser Film ist so ja voll von so kleinen Zeichnungen. Und Charles trägt auch so wunderbare Strickpullis mit so Walen drauf. Und es gibt auch eine Lebensmittelhändlerin, die auch extravagante Strickpullis hat. Ja, und da hofft man natürlich, dass die beiden sich vielleicht irgendwann doch mal tiefer in die Augen schauen.
Anke, also Fazit, du bist beschwingt aus diesem Film rausgegangen.
Ja, weil der Film auch die Form einer Ballade annimmt. Ne? Ein Ereignis, das Ereignis des Rockstars, des Folksängers auf der Insel, was ganz schön viele Nebenereignisse aufwirft.
The Ballad of Wallace Island, ein Feel-Good-Movie jetzt im Kino zu sehen. Und wir werden gleich weitermachen mit diesem Genre. Auch ein Film, wo man sich richtig wohlfühlt danach, nämlich Vier Mütter für Edward. Gleich hier bei uns im Gespräch. Danke dir.
Tschüss, lieber Knut. Wir sehen uns.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Also wir bleiben jetzt über dem schönen Thema Feel Good Movie. Damit grüße ich ganz herzlich Anna Wollner. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Und du bist ja da etwas anders drauf als Anke, die ja gerade eingestanden hat, dass sie das ganze Genre nicht mag. Überrascht uns irgendwie gar nicht, ne?
Also wenn man nee, überhaupt nicht.
Von Anke. Bei dir ist anders, du magst das schon sehr, ne?
Ich mag das schon. Und als du mir den Film hier ans Herz gelegt hast und meintest, es ist eigentlich mir im weitesten Sinne auch eine Feel-Good-Komödie, hast du mich eigentlich auch schon total gehabt.
Vier Mütter für Edward heißt dieser Film. Irischer Film mit ganz tollen Schauspielern. Ist auch ein Remake, also fest mal im August gab es schon mal ein italienischer Film. Und da ist der so angelehnt und erzählt ihm tatsächlich, ja, von einem Gipfeltreffen von vier doch sehr betagten Damen. Hören wir erstmal rein.
Ich ertrag's einfach nicht mehr. Alles, was sie will, ist rauchen und Fernsehglotzen.
Meine Mutter geht ständig zu Totenwachen fremder Leute.
Da vorne ist Simon. Er wirkt fix und fertig.
Guten Morgen, Edward.
Oh mein Gott, sie spricht.
Wenn du noch langsamer fährst, reisen wir in der Zeit zurück.
Ich bin Schriftsteller und neurotisch.
Sprich mir nach. Ich höre auf,
mich um andere zu kümmern und sorge ab jetzt nur für mich selbst.
Es geht schön schief, kann man sagen, Anna. Also Edward ist eben genau die Hauptfigur, gespielt von James McArdle. So mit unbeholfenem Charme macht er das, finde ich sehr, sehr schön. Übrigens eine liebenswerte Figur. Vielleicht kannst du mal sein Dilemma beschreiben.
Ja, so mit der Selfcare klappt das überhaupt nicht, obwohl er eigentlich gerade vor einem großen Karriereschritt steht. Er will nämlich seinen ersten autobiografisch geprägten Roman veröffentlichen, so eine Coming-of-Age-Geschichte. Und sein Verlag legt ihm nahe, das Ganze doch vor allem mit einer Lesereise durch die USA zu machen. Und da sagt er vehement nein, weil er eben seine schwer kranke Mutter pflegt, die vor einigen Monaten einen Schlaganfall hat, seitdem nur über ein Tablet und mit so einer Computerstimme mit ihm kommunizieren kann. Haben wir eben auch schon gehört, teilweise wirklich so ein bisschen creepy. Und er sagt also, nee, Muttern geht vor, die USA müssen warten, aber auch so ein bisschen, weil er sich eigentlich nicht traut. Seine drei besten Freunde allerdings, die wissen, was Selfcare bedeutet und die parken ihre eigenen Mütter bei ihm, als sie zu einer Pride fliegen wollen. Und auf einmal hat dieser Edward eben vier Mütter, um die er sich kümmern muss. Das Problem ist, die denken, sie sind in einem Fünf-Sterne-Hotel untergekommen.
Also er ist schwul und seine Kumpels auch und die fahren ja eben, du sagst, Pride, das ist eine richtig tolle große Party auf Mallorca, glaube ich, ne? Wenn ich richtig erinnere.
Ja, irgendwo auf irgendeiner Insel, ja.
In der Insel, er ist auch noch neidisch, dass er nicht mitfahren darf. Aber er ist so liebenswert, auch schon dadurch, dass er so unbeholfen ist in Interviews. Nicht? Also diese Szenen sind so lustig, wenn er versucht, so Radiointerviews zu geben, also das, was wir auch kennen, Anna, und dann plötzlich anfängt, so Nebenwege zu beschreiten. Das ist so komisch, durchaus, weil wir es eben aus der Praxis kennen. Man denkt, mein Gott, red doch mal über dein Buch und nicht über irgendwas anderes. Jetzt also die große Katastrophe, diese Frauen sind da und das finde ich in diesem Film so liebenswert eben auch, dass die alle so einen eigenen Charakter haben. Die sind schrullig, die sind wirklich Nervensägen ohne Ende, aber jeder hat so eine eigene Persönlichkeit.
Ja, jeder hat auch irgendwie trotz dieser Schrulligkeit und trotz dieser Extrawürste, die sie alle gebraten haben wollen, sei das irgendwie, dass jeder was anderes zum Frühstück haben will, unterschiedliche Matratzenhärten im Bett haben will, die haben was total Liebenswürdiges. Und diese WG, die er dann auf einmal aufmacht mit diesen vier sehr, sehr alten Ladies, das hat auch ein bisschen was von Golden Girls, wenn die sich da gegenseitig irgendwie die Dialogfetzen um die Ohren hauen. Also ich musste wirklich auch nicht nur schmunzeln, sondern auch lachen. Aber dann kommt auch eben dieses leise Tragik Komische dadurch. Die machen alle einen Roadtrip zu so einer Seance, wo es auch um Edwards Zukunft gehen soll. Und dann fangen sie an zu erzählen. Und irgendwann werden diese oberflächlichen Gespräche sehr, sehr intim. Und sie reden alle darüber, wie es für sie eigentlich war, in diesem ja wirklich irisch-katholisch geprägten Irland, schwule Söhne zu haben. Sie reden über die Coming-outs ihrer Kinder. Und das wird dann so ganz, ganz herzerwärmend. Also da schafft der Film wirklich diese Balance zu halten, dass es eigentlich eine Feel-Good-Komödie ist, man am Ende aber trotzdem irgendwie auch Taschentücher braucht.
Also ich muss nur eine Schauspielerin unbedingt erwähnen, Fiona Flanagan. Die haben sie vielleicht jetzt nicht im Namen parat, aber wenn sie den Film sehen, das ist eine Legende, eine irische Filmlegende, hat unheimlich viel schon gemacht. Und das ist eben die eigentliche Mutter von Edward mit dieser komischen Sprechmaschine dann immer, die auch offenbar sehr viel Humor hat, also die Figur auch jedenfalls. Jetzt muss ich noch eines sagen, das hast du auch schon ein bisschen angedeutet, was ich auch so schön fand, war, dass im Verlauf des Films, und natürlich, das ist der Egoismus des hohen Alters, ne? Also die finden sich selber wahnsinnig wichtig und muss alles nach ihrer Pfeife tanzen, trotzdem auch etwas hervortritt, wie zum Beispiel Sehnsüchte, auch erotische Sehnsüchte. Plötzlich werden die da ganz offen und erzählen, warum sollen sie nicht auch solche Bedürfnisse haben im hohen Alter, aber darüber zu reden, noch dazu vor dem Sohn, das macht sie ja so menschlich. Also dann ist es so eine Wohngemeinschaft, wie du zu Recht sagst, wo man sich sagt, eigentlich schade, dass sie sich irgendwann wieder auflösen wird.
Ja, auf jeden Fall. Also es sind ja auch Welten, die da aufeinandertreffen und Generationen, die aufeinandertreffen. Und ich es aber auch irgendwie so schön finde, dass dieser Film auch den Hut zieht vor allen Menschen, die zu Hause pflegende MitbewohnerInnen haben, egal welchen Alters. Also es ist ja auch so eine ganz stille Hommage an die Leute, die die ganze Care-Arbeit zu Hause machen. Nun gerät Edward da so ein bisschen unfreiwillig rein, aber ich hätte auch mir gewünscht, weil eben auch so viel Lebensfreude auf einmal wieder in diesen alten Damen steckt, dass das vielleicht doch was auf Dauer ist, auch wenn ich dann nicht in Edwards Nervenkostüm stecken möchte, wobei er am Ende ja auch tatsächlich den Absprung schafft.
Ja, muss man ganz klar sagen. Also auch als Autor hat er eine Zukunft. Das ist kein Spoiler, sondern das ist ein Hoffnungssignal ganz am Schluss. Vier Mütter für Edward jetzt also im Kino zu sehen. Eine gut gespielte, rührende und wie ich finde auch sehr freundliche Mahnung, Anna, zu mehr Geduld generell im Umgang miteinander. Danke dir ganz herzlich. Vier Mütter jetzt im Kino. Tschüss.
Tschüss. Schönes Wochenende, lieber Knut.
Danke. Ja, und damit ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Also, das ist jetzt dein erster Langspielfilm, nachdem du schon eine ganze Reihe von sehr erfolgreichen Kurzfilmen gemacht hast. Ganz herzlich willkommen, Regisseur von Der Fleck, Willi Hans. Hallo, Willi.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
In Hamburg studiert hast du, hast jetzt also mit diesem Film gezeigt, dass du eben auch die lange Form beherrschst, nachdem die kurze Form so erfolgreich war. Und soweit ich weiß, ich kenne deine kurzen Sachen nicht, bin sehr neugierig drauf, hast mir versprochen, die zu schicken, geht es daher vor allem in dieser Trilogie um Familienstrukturen. Familie, also eben auch Eltern, möglicherweise Überväter. Hier ist es ganz anders in diesem anderen Film, also Der Fleck, da haben wir autonome Jugendliche. Die Erwachsenen spielen quasi gar keine Rolle, die sind ausgeklammert. Warum so eine Entscheidung dann nach der Familientrilogie?
Ich habe in der Entwicklung des Films, also ich hatte angefangen zu schreiben und wollte tatsächlich ursprünglich auch nochmal in so ein Episodenformat gehen, weil mich das irgendwie interessiert und weil das satanische Dickicht, so heißt die Kurzfilmtrilogie, die ich gemacht hatte, auch so ein bisschen konzipiert war als Langfilm. Also so ein bisschen hatte ich heimlich gehofft, dass ich diese drei Teile zusammenpacke und dann sozusagen als Langfilm zeigen kann, was dann tatsächlich auch passiert ist. Trotzdem hatte ich das Gefühl, es ist irgendwie, dieses episodische Format ist trotzdem noch nicht an dem Punkt, wo ich es gerne hätte. So. Und da wollte ich eigentlich nochmal rein und habe dann aber im Entwicklungsprozess gemerkt, dass ich eher eine Sehnsucht nach sowas sehr, sehr Einfachem habe. Einerseits, also eine Geschichte, die sozusagen morgens beginnt und abends endet und zumindest auf der zeitlichen Achse so eine Art von Linearität hat. Und ich habe gemerkt, dass ich so eine große Lust habe am Zuschauen von Jugendlichkeit, von wie Jugendliche Zeit erleben, wie Jugendliche sozusagen ihre sozialen Gefüge abtasten und sozusagen auch erproben, was später so im Erwachsenenalter stattfindet. Und das war für mich irgendwie Grund, mich dafür zu entscheiden, nur mit Jugendlichen. Also es gibt eine Szene, wo sozusagen zwei Väter auftauchen.
Stimmt, ziemlich weit hinten, ja.
Aber im Grunde hat man eigentlich nur Heranwachsende in diesem Film und das ist aus so einem sehr intuitiven Interesse gekommen.
Also heranwachsende Kinder ja auch dann auch weiter hinten. Eine sehr lustige Kindertruppe, die da im Wald ist. Und das ist so wie bei Shakespeare. Also alles passiert wie im Sommernachtstraum wirklich in diesem Wald. Bis auf den Anfang, wenn der junge Mann, also der Held dieses Films, so ein Heranwachsender, ausbricht gewissermaßen. Aber dann ist er in so einem magischen Zauberwald. Und das ist dann die Bühne für deine ganze Geschichte, für all die Figuren. Und ich dachte mir, was für eine schöne Idee. Es ist so sehr ökonomisch natürlich. Man ist im Wald, du hast nur einen Drehort, wenn man so will, fast nur einen. Aber es ist eben auch eine magische Provinz, wo alles möglich ist, wo alles erlaubt ist, alles frei ist.
Genau, und ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, aus so einer Erinnerung an diese Zeit, also wie man sozusagen sich und die Welt erlebt hat und wahrgenommen hat. Und die war natürlich nicht immer nur magisch, aber teilweise dann schon. Also und gerade, wenn es um diese Art der Begegnung geht, und ich glaube, davon lebt der Film dann auch, dass es sozusagen in so einer Zweiteiligkeit, also die Figur sucht irgendwie, also grenzt sich erstmal ab, aber gleichzeitig ist sie auf der Suche nach Verbindungen, nach irgendwie Gemeinschaft, nach Freunden. Und er findet das erstmal nicht, sondern er bleibt irgendwie in dieser Gruppe auch so ein bisschen isoliert und findet dann, und irgendwann trifft er eben auf Marie, auf dieses gleichaltrige Mädchen, oder sie ist ein bisschen älter als er, und spürt irgendwie so eine Verbindung zu ihr. Und für mich, also das ist so sehr simpel, aber für mich lag darin irgendwie so eine Art, diese Prämisse für diesen Film im Sinne von, wie magisch sich das damals angefühlt hat. Es gab irgendwie diese seltenen Tage, die so relativ banal und so sehr wenig versprechend begannen. Und dann passiert was und auf einmal entwickelt sich so was total Schönes und Großes und irgendwie Magisches. Und das fand ich irgendwie schön, dafür so eine filmische Form zu finden.
Und der junge Mann wird gespielt von Leo Konrad Kuhn. Eine echte Entdeckung auch übrigens. Der hat ein unfassbares Gesicht. Das ist James Dean, finde ich, unserer Zeit. Und er hat eine wahnsinnige Ausstrahlung. Man wird von ihm auch ganz viel hören, bin ich mir ganz sicher. Hast du ihn für dich entdeckt? Wie war das? Ist nicht seine erste Rolle, ne?
Er hatte vorher gespielt, allerdings glaube ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube in zwei Kurzfilmen oder so. Also er hatte jetzt nie eine größere Rolle, glaube ich, auch jetzt nicht in einer größeren Produktion. Als wir ihn kennengelernt haben in unserem Casting-Prozess, also wir haben hier in Berlin gecastet und unsere Casterin, die wirklich sehr, sehr toll ist, Babi Mader, hatte ihn eingeladen. Also mein Herz hat er sofort gewonnen, und zwar, wir hatten irgendwie im Casting diese Szene, wie er spielen soll, also das tut er im Film dann auch, wie er sozusagen erschossen wird und stirbt, und er tut das auf so eine sehr spezielle und sehr expressive Art und Weise, und das hat er sozusagen auch im Casting gemacht, und ich war fast wie so schockverliebt. Also
man sieht ihm wahnsinnig gern zu, und das muss man ja auch, weil er derjenige ist, der diesen ganzen Film trägt. Wir laufen mit ihm durch den Märchenwald und durch sein junges Leben. Charlie Eck ist auch zu sehen, der war vor kurzem bei uns bei dieser herrlich verrückten Dinosaurier-Serie, dieser Club der Dinosaurier, auch ein ganz sensibler, feinnerviger Schauspieler. Das gilt aber für alle. Du musst das ja auch eine Gruppe führen. Du musst es ja jedem Einzelnen irgendwie zumindest eine Farbe geben, irgendwie ein Gesicht, sonst wäre das verschwommen. Also das war vielleicht, so könnte ich mir vorstellen, eine der größten Herausforderungen, so eine Gruppe zu inszenieren, die dann trotzdem aus lauter einzelnen Gesichtern besteht.
Ja, also genau, ich hatte das Gefühl, dass alle, die wir da hatten, also dass diese ganze Gruppe schon aus, so wie du es gerade über Shadi gesagt hast, schon aus sehr sensiblen, sehr feinfühligen Personen bestand. Und ich glaube, irgendwie so darum geht es in dem Film irgendwie in einer gewissen Art und Weise auch. Also der Film ist nicht getragen von jetzt von einem durchgehenden stringenten Narrativ sozusagen, sondern glaube ich eher von so einer zwischenmenschlichen Feinstofflichkeit, würde ich es jetzt irgendwie nennen. Und da waren wir natürlich schon irgendwie auch darauf angewiesen, dass man Leute hat, die das verstehen und die das sozusagen auch irgendwie wiedergeben können und darstellen können.
Der Fleck ist jetzt im Kino zu sehen, der erste lange Film von Willy Hans, und man muss natürlich auch beschreiben, wie das aussieht, denn das ist wirklich ein visuelles Kunstwerk fürs Kino, und darüber reden wir gleich. Der Fleck ist der erste lange Spielfilm von Willy Hans, jetzt im Kino zu sehen. Dieses Werk, das uns eben so eine alltägliche Reise beschreibt. Letztlich ist das ja alles ganz alltäglich, was da passiert, im gewissen Sinne. Wenn der junge Mann ausbricht, den Sportunterricht verlässt, wollen wir nicht vergessen, absolut nachvollziehbare Entscheidung, da nicht nach der Pfeife zu tanzen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern in den Wald zu gehen und da junge Menschen zu treffen. Und da gibt es auch einen merkwürdigen Begleitumstand, was so die Musik betrifft. Also wir hören da schöne alte Barockmusik und zum Teil auch so aus ganz alten Geräten. Also, da gibt es plötzlich so ein, was ist das, ein Kassettenrekorder, was wir noch so hatten irgendwie früher. Warum so eine Entscheidung, also im Akustischen ganz nostalgisch zu arbeiten, retro irgendwie?
Also die Entscheidung für die Musik war sozusagen in der Entwicklung, hatte ich die Vorstellung, dass ich wirklich so ganz viel unterschiedliche Genres und Musikrichtungen verwenden will, um sozusagen auch so eine Idee von dieser Jugendlichkeit zu geben. Und dann, da findet so ein Techno Platz, aber da findet dann auch irgendwie so ein Barockstück Platz. Und dieses Barockstück ist mir dann im Lauf des Schnitts irgendwie so ein bisschen wie so zugefallen. Ich fand das wahnsinnig schön, weil es erzählt natürlich so textlich, also so auf textlicher Ebene, es erzählt von Sehnsucht und von den den Schmerzen der Liebe. Und ich dachte, das passt irgendwie so unglaublich gut zu dieser zarten Begegnung und zu dieser zarten Annäherung irgendwie dieser zwei Figuren. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so eine Art von Antithese zu, was Jugendliche sonst so hören. Und mich berührt, also mich, ich finde dieses Stück ja noch wahnsinnig schön, und mich berührt das einfach. Das war ein Grund, das zu wählen. Und dann diese alten Geräte, die entdecken ja so einen Sofaplatz da irgendwo mitten im Wald, und da wahrscheinlich hausen da so Trinker oder sowas. Und die haben halt so einen Kassettenrekorder.
Jetzt ist es ja auch ein Spiel mit bestimmten Bildern, die man sich von sich selbst macht, gerade in diesem Alter. Also das finde ich ja so schön beobachtet. Einerseits will er dazugehören zu dieser Gruppe, und es geht ja auch, die sind ja nicht abweisend. Auf der anderen Seite fühlt er sich als Außenseiter, und so fühlt man sich in dem Alter ganz besonders. Mein Körper ist nicht vertraut, die machen Sport, da will er auch nicht mitmachen. Das kommt auch zu diesem Blutfleck, das ist ja auch der Titel, also verunglückten Ball gewissermaßen. Also das ist die Ambivalenz sozusagen der Selbsterfindung und Selbstdefinition. Die erleben wir genau da, also dazugehören und trotzdem irgendwie draußen stehen.
Genau, und ich glaube, ja, es ist ambivalent, und es ist, glaube ich, in einer Art und Weise auch sehr gewaltvoll, also vor allem in dem Alter, weil man irgendwie so keine Möglichkeiten oder keine Werkzeuge hat, irgendwie damit einen Umgang zu finden, sondern man ist eben so komplett ausgeliefert, diese Situation, aus der man so keinen Ausweg findet. Was ich eingangs auch schon meinte, das ist sozusagen eigentlich ein Impuls. Also es gibt so zwei Impulse. Dieser eine Impuls ist weglaufen, und der andere Impuls ist darauf zulaufen. Und beides funktioniert irgendwie nur so halb, eben bis es zu dieser Begegnung dann kommt, die sozusagen dieses Dilemma oder diese Tragödie sozusagen auflöst. Und ich glaube, viele Leute kennen das. Ich kenne das auf jeden Fall auch. Also auch jetzt noch im Erwachsenenalter kennen wir es. Und irgendwie finde ich, ist das so ein Zustand oder ein Umstand, über den man schreiben kann oder einen Film machen kann oder Musik machen kann.
Also wir haben diese wunderbaren Schauspieler und Schauspielerinnen, wir haben den Wald und wir haben die großartige Kamera von Paul Spengemann, der also ja hier manchmal arbeitet fast wie so ein Naturfilmer. Also die Natur, die Steine, das Wasser, natürlich die Gräser, der Wald, die haben auch ein Eigenleben. Und in manchen Bildern sind sie dann ganz autonom und haben gleiche Bedeutung wie die Schauspieler und Schauspielerinnen. Also das ist so ein Hineinkriechen geradezu in so eine Naturwelt. Also das war dann auch natürlich ein gemeinsames Bild, was ihr hier entworfen habt. Oder warum hat die Natur dank der Bilder hier so ein Eigenleben?
Genau, einerseits durch diese visuelle Sprache, die Paul und ich zusammen entwickelt haben. Also wir arbeiten inzwischen seit 12 Jahren zusammen und haben so eine Arbeitsweise, wo Paul tatsächlich immer wie so eine Art eigene Figur in diesen Filmen stattfindet. Also er hat, also diese Kamera ist immer sowas, so ein geisterhaftes Wesen, die sozusagen in der Szene drin ist und die immer wieder sozusagen zum Vorschein kommt, indem sie so, sich so suchen, also auf die Suche macht nach Dingen oder irgendwo hinschaut, wo jetzt gerade nicht die Action stattfindet. Und uns ist es wichtig, oder ich habe irgendwie so Lust, jetzt in formaler Hinsicht irgendwie Lust daran, weil es so ein Spiel mit Perspektive ist, weil man sich ja eh mal fragen muss, welche Perspektive nimmt man ein als Filmemacher, als derjenige, der sozusagen das alles inszeniert. Und wenn die Kamera sozusagen eine eigene Figur ist, dann ist das für mich so eine sehr interessante Art und Weise, damit umzugehen. Und klar, die Natur hat schon so eine Art von metaphorischer Qualität für diese Begegnung von diesen zwei Figuren. Das ist sozusagen so eine sehr, es beginnt so sehr zart, diese Liebesgeschichte, und wächst dann aber an zu so was sehr Gewaltigem. Und ich glaube, die Natur, die spiegelt das sozusagen wieder auf eine Art und Weise.
Und das alles im Grunde wirklich in einem Tag. Es geht bis in die Nacht hinein. Und ich würde mir gerade wünschen, dass sich junge Leute diesen Film anschauen. Sie werden sich wiedererkennen, sie werden die Zarte entdecken ihrer Gefühle. Und man kann ihnen auch wirklich beruhigend sagen, es gibt nicht nur Barockmusik, sondern am Schluss eine wahnsinnige Techno-Party. Auch dies grandios gefilmt übrigens, mit Lichteffekten und so, natürlich einem anderen Rhythmus. Also in diesem Film Der Fleck, der jetzt im Kino zu sehen ist und da, sag's nochmal, auch gesehen werden sollte. Freue mich auf die nächsten Arbeiten von dir. Das ist jetzt also der erste lange Film von Willi Hans, bei dem ich mich herzlich bedanke. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank auch.
Und in dieser Stunde gratulieren wir den Kinobetreibern und Betreiberinnen in Berlin um Brandenburg zum Kinoprogrammpreis. Der ist nämlich gerade verliehen worden. Ganz wichtiges Ereignis. Auch natürlich eine finanzielle Hilfe für die Kinos. Und dann reden wir über einen Film, der wird von vielen Kinos heiß ersehen. Natürlich auch von vielen Leuten, die dann ins Kino gehen. Nämlich Superman. Also der neue Film ist da. Und ich kann schon mal sagen, ein Hund mit so einem Cape, und der kann auch fliegen und kämpfen, stiehlt vielleicht den erwachsenen Stars in diesem Film die Show ein wenig. Darüber werden wir reden. Wir reden aber auch über Hunde und über Hunde, die eine ganze Geschichte erzählen. Ein sehr berührender Film, das sind die Dreaming Dogs, und auch die werden uns hier beschäftigen. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen.
Es war 2019, da kam einer der außergewöhnlichsten Dokumentarfilme ins Kino, die ich je gesehen habe. Space Dogs hat dann auch wirklich viele Preise bekommen, die Menschen sehr bewegt. Auch im Kino die Geschichte von Straßenhunden in Moskau. Es war wirklich ein Denkmal für diese Hunde, verbunden auch mit einer Legende. Also die berühmte Hündin, die ja im Weltall war, ist sie wieder auferstanden, ist sie in Moskau. Also der Film hat auch was Märchenhaftes. Jetzt ist eine Art Fortsetzung da, aber auch ein ganz eigenständiger Film. Man muss den erst nicht kennen. Man kann einfach jetzt ins Kino gehen und sich Dreaming Dogs ansehen, ist dann aber auch wieder in Moskau, ist auf der Straße und ist eben auch in der Perspektive von Hunden, von Straßenhunden. Und dass das wieder möglich wurde, ist natürlich das gleiche Team, die das gemacht haben. Begrüße ganz herzlich Elsa Kremser und Levin Peter. Schön, dass ihr mal wieder da seid.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Hallo. Dass wir über Hunde reden können. Das war damals schon unglaublich faszinierend, also diese Perspektive zu wählen, natürlich darüber auch sehr viel anderes zu erzählen. Aber ich muss euch nochmal direkt fragen, warum gerade Hunde? Es gibt ja auch streunende Katzen zum Beispiel, auch in Moskau, kann ich mir gut vorstellen. Vögel sind auch, finde ich, sehr eindrucksvoll, wenn man über Tiere erzählt. Warum gerade die Hunde?
Ich bin mit Hunden groß geworden. Und wie ich klein war, war ich dann auf der Höhe, dass ich den Hunden immer in die Augen schauen konnte eigentlich. Und das Kino ist ja für uns beide, für Levin und mich, immer so ein Raum, wo wir was zeigen wollen, was man im realen Leben so nicht zeigen kann. Und dann war eigentlich der Wunsch, dieses Erlebnis möglich zu machen, die Leinwand dafür zu nutzen.
Und wie kam gerade Moskau dann als Spielort auch zustande?
Das hat sich damals wirklich in einer Nacht ergeben, als wir überlegt hatten, wir hatten schon davor die Idee, einen Film über streunende Hunde zu machen, oder das Streuen an sich hat uns als Motiv total interessiert. Und dann hatten wir gedacht, ah, da gab es doch den Hund, der ins All geschossen wurde. Dann haben wir einfach gegoogelt und rausgefunden, dass diese Laika, der erste Hund im All, auf Moskaus Straßen eingefangen wurde. Und dann war klar, wir müssen dahin. Und dann sind wir eben da auch immer wieder hingegangen, um den zweiten Film zu drehen auch.
Biografisch vielleicht nochmal zu sagen, du stammst aus Jena, lebst jetzt aber mit Elsa in Wien, was wiederum deine Heimat ist. Ja. Ist auch österreichisch mitproduziert, der Film?
Ja, der ist sogar hauptfinanziert aus Österreich und ist eine deutsche Co-Produktion.
Und der RBB ist auch mit drin.
Ja.
Und unser unvergessener Kollege Jens Stubenrauch.
Ja, war ein sehr wichtiger Partner, der auch immer sehr an diesen Film geglaubt hat. Das war natürlich immer ein großes Abenteuer, einen Film jetzt in Moskau zu machen, wo man Straßenhunden hinterher rennt. Ja, da war der RBB für uns sehr, sehr wichtig.
Und Jens war wirklich jemand, der solche Abenteuer liebte und die auch befördert hatte. Wir erinnern uns immer wieder gerne an ihn, und der Verlust ist nach wie vor sehr schmerzlich. Aber zurück zu eurem wirklich sehr, sehr schönen Film. Diesmal ist es ein etwas anderer Schwerpunkt im Erzählen. Vielleicht könnt ihr den auch mal nennen. Also im Mittelpunkt steht ja doch auch eine ganz faszinierende Frau. Wie ist das?
Das ist die Nadja, die schon sehr lang ohne Obdach lebt. In einem Teil von Moskau, der sehr verborgen ist, aber eigentlich gar nicht so weit jetzt weg vom Zentrum. Aber das sind alte Fabriksgelände, die sind aufgelassen. Und da haben sich Menschen mit Hunden zusammengetan, um dort irgendwie im Verborgenen Schutz zu finden. Und wir haben damals bei der Recherche zu Space Dogs auf einmal so einen großen Hund gesehen. Der war wirklich sehr eindrucksvoll. Der hat sich toll bewegt, der sah toll aus. Der war aber auch ein bisschen furchteinflößend, sind diesem Hund hinterhergelaufen. Der ist dann durch so ein Loch in der Mauer. Und dann waren wir auf einmal mitten in so einem Lager, wo Menschen mit Hunden gelebt haben. Und haben die eigentlich über unseren naiven Wunsch, Hunde zu finden in Moskau, die man filmen kann, haben wir dann diese Gruppe gefunden. Mhm. Und vor allem die Nadja, die mit dem Dingo schon lange zusammenlebt.
Das ist Nadja, also die Heldin des Films, kann man schon sagen. Babuschka nennt sich selber, also so Großmutter immer. Die ist im ersten Film auch schon zu sehen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder?
Ja? Sie kommt ganz kurz vor. Mhm. Und vor allem kommt im Space Dogs auch Dingo vor, der Hauptfigur jetzt.
Und jetzt sind sie beide die Hauptfiguren. Das Verhältnis der beiden, das muss ich schon sagen, das ist kein sentimentales Erzählen. Das geht da ganz schnell. Da kann man unglaublich schnell Kitsch produzieren. Das ist es nicht, aber es berührt einen ungemein. Ich denke, wenn man eben spürt, und die Frage an euch, dass beide das brauchen. Also diese Art von Wärme und von Liebe brauchen beide so dringend, durch die äußeren Umstände noch mal verstärkt? Wie ist das?
Ja, das ist so eine schwierige Situation, in der die beide eigentlich stecken. In Moskau ist man so schutzlos. Der Staat hält nichts bereit für jemanden, der in so einer Notsituation steckt. Und eigentlich hat sie praktisch die Hunde für sich als Schutz gefunden, als Nähe und als Trostspender. Und das haben wir begleitet. Und uns war aber eben immer wichtig, das aus Hundeperspektive zu sehen und nicht aus einer pur menschlichen, sozialen Sicht, sondern uns hat erst mal der Hund interessiert. Und durch die Augen von dem Hund haben wir eigentlich erst auf Nadja blicken können. Mhm. Auf eine sehr ungewöhnliche Art.
das nicht wie im Disney-Film vermenschlichen. Das sind Hunde, das sind Streuner, die haben auch ein hartes Leben. Aber ich finde auch die Härte der Menschen untereinander. Es gibt ja schon auch andere, mit denen sie kommuniziert. Also da merkt man schon, das ist so eine raue, sehr harte, brutale Lebenssituation. Lebenskampf ja eigentlich, ein Überlebenskampf, von dem ihr auch erzählt.
Das ist es. Das ist es. Und da treten die Hunde auch wieder in so eine spezielle Rolle, weil sie eben in diesem Gefüge unter den Menschen, wo es natürlich irgendwie viel darum geht, dass man mit dem Nötigsten zurechtkommt und das Nötigste auch für sich sichert, sich aber auch bestiehlt gegenseitig und betrügt, logischerweise. Und da haben die Hunde aber auch so eine eigenartige Funktion gehabt. Das hat uns immer fasziniert, dass sie dann irgendwie das Bindeglied sind. Auch versöhnlich, ja, irgendwie so eine versöhnliche Rolle auch spielen. Oder halt Projektion sind, nonstop auch Projektionsfläche sind. Und das ist auch der Grund, warum es den Film gibt, weil auch die Nadja natürlich all ihr, die Liebe, die sie bereithält, auch all ihr Leid auf den Dingo projiziert. Und wenn man sich streitet mit anderen Leuten, es manchmal auch leicht ist, wieder ins Gespräch zu kommen, indem man über den Hund redet. Das ist irgendwie wie hier am Hundesportplatz auch.
Aber es kommt eben noch dazu, auch für die Hunde ist sie natürlich überlebenswichtig, denn sie sorgt eben auch dafür, dass die ab und zu doch mal was zu essen bekommen. Und das wird auch wiederum dann abgespart. Also auch das ist eine Versorgungsgemeinschaft, das darf man nicht vergessen.
Ja, es ist auch eine Gemeinschaft, wo sie sich, also ohne die Tiere dort zu überleben in dieser Gefahr, der sie auch auf der Straße sozusagen ausgesetzt, das ist auch hart. Das heißt, Dingo beschützt sie, die Hunde beschützen sie, aber sie gibt im Gegenzug natürlich auch Liebe und Futter.
Und das kann man alles im Film sehen, wie du es gesagt hast, aus der Perspektive der Hunde. Und wie man das herstellt, das ist nach wie vor ein Wunder, finde ich. Und darüber reden wir gleich. Jetzt im Kino zu sehen, in Berlin sind sogar 5 Kinos, die diesen Film zeigen, Dreaming Dogs. Und wir haben ja schon etwas beschrieben mit Elsa Kremser und mit Levin Peter, was so die Grundlage ist des Erzählens, nämlich das Verhältnis von Mensch und von Hund. In dem Fall ist es Nadja. Und völlig konsequent ist es aus der Sicht wieder, wie auch im ersten Film, der Hunde erzählt. Das ist schon ganz praktisch eine Frage, weil die Kamera sich ja eben wirklich auf dieser Bodenebene bewegt. Die Kamera von Younes Roy-Immer, Schweizer ist er nicht. Und der hat das mal vorher gemacht, aber der hatte auch eine besondere Apparatur oder wie war das?
Ja, wir haben da unglaublich lange mit dem Roy recherchiert, wie wir das überhaupt drehen können. Weil wir wollten das auch so schön im Kino machen und zeigen, dass man irgendwie wirklich die Hunde studieren kann auf eine Art. Und da hat der Roy sich eben mit uns gemeinsam was einfallen lassen. So ein Stabilisierungssystem ist da an der Kamera. Die hat er im Prinzip wie so eine Einkaufstüte in der Hand. Und die hängt so nach unten und die hat er dann aber eben versuchen müssen, die Hunde zu verstehen. Wie werden sich die bewegen? Wohin könnten die gehen? Und das war vor allem Training. Also wir haben wirklich so viel Zeit dort verbracht und so viele Bilder gemacht und nur ein Kondensat ist jetzt dieser Film geworden.
Es sind richtige Kamerafahrten auch. Also mit dem Beutel kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber der war dann doch stabil. Also man läuft ja mit den Hunden durch die Straßen. Und was ergibt das dann für euch ästhetisch beim Erzählen? Also es ist ja auch eine Herausforderung, auch im Schnitt dann zu sagen, wir müssen diese Perspektive beibehalten immer.
Klar, das hat gedauert auch. Das war wirklich ein Film, der war eigentlich im Vorhinein ganz gut überlegt, sage ich mal. Wir hatten eine ganz konkrete Idee eigentlich, wie wir uns den vorstellen und auch das Jahreszeiten, das Zeit eine Rolle spielt, Rhythmus eine Rolle spielt und vor allem, was für uns auch immer ein Film der Weite, also wo eben lange Gänge und das sich verlieren, wo dafür auch Raum ist, weil das kommt ein bisschen auch aus der Gegebenheit. Nadja und die Hunde, die müssen weite Wege in ihrer Gegend zurücklegen, um Dinge zu finden, die sie zum Leben brauchen, um sich zu verstecken, aber auch einfach, um in Bewegung zu bleiben. Und das ist eigentlich das auch rhythmisch, ästhetisch, das Motiv des Films, was uns im Schnitt auch immer drangehalten hat und was das durchgehende Motiv war, dass das eben ein konstantes in Bewegung sein bedeutet. Und dass es eben im Kino dann natürlich ein anderes Erlebnis, wo man dem ausgesetzt ist und wo man auch so einem Hundegesicht so ausgesetzt ist, dass das übermächtig groß ist. Das ist eben für uns auch bei beiden Filmen extrem wichtig, dass wir als Menschen relativ klein sind im Vergleich zu diesen dann großen Hunden.
Also ich erinnere mich auch beim ersten Film damals, also bei Space Dogs habt ihr darüber gesprochen, dass tatsächlich auch eine Bindung entstanden ist zu den Hunden. Ihr seid dann, glaube ich, sogar noch mal hingefahren später, habt mal geguckt, was machen die eigentlich so, wo sind die? Man findet die ja irgendwie dann auch, wenn man weiß, wo die sich aufhalten. Wie war es jetzt diesmal? Denn die müssen auch mitspielen im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, wir haben die über 4 Jahre lang immer wieder besucht, die Nadja und die Hunde. Und die kannten uns natürlich dann sehr gut. Mhm. Es hat auch wirklich lange gedauert, bis die uns so vertraut haben, dass wir so nah herangekommen sind. Wir haben ja wirklich, es geht ja ums Träumen. Wir haben Nadja und die Hunde wirklich auch dabei beobachtet, wie sie träumen, wie sie schlafen. Also in sehr intimen Momenten haben sie uns dann nach längerer Zeit erlaubt, dabei zu sein. Und das ist wirklich die Geduld, die dieser Film auch im Kino von einem verlangt, aber auch von uns verlangt hat. Die haben halt auch einen belohnt.
Ja. Weil du sagst Geduld, ich finde, man wird ja selbst in so eine Traumsituation hineingezogen. Also der Film hat so schöne poetische Momente. Ich war ganz überrascht, als du gesagt hast, dass das irgendwie doch schon im Zentrum irgendwie ist. Man hat so das Gefühl, man ist so ganz weit weg und es gibt diese Traumsituation. Also das Auto zum Beispiel, dass er gar nicht fährt, wo aber alle sich die Illusionen so erzeugen, wir sind jetzt unterwegs. Oder eben diese schönen, weiten Ansichten eben des sich verdunkelnden Himmels. Also es ist ein Film mit so einer visuellen Kraft, der genau das Träumen uns offensichtlich auch vor Augen führt. Soll. Man muss das Träumen ja sichtbar machen. Mhm. Das war so eure Grundidee, glaube ich, so ein bisschen.
Und auch die Frage immer natürlich. Mhm. Also was, ja, wir haben einfach das Glück gehabt, dass wir doch eigentlich als Zentrum diesen Hund hatten, den Dingo, wo ja, mit dem kann man nicht reden, sag ich mal. Und das ist, da drin steckt einfach was Tolles, weil natürlich ist da ganz viel Raum da. Und das ist im Kino jetzt so, wenn man den Film guckt, das ist aber auch so, wenn man den Film macht. Und das war aber ein sehr träumender Hund. Also der hat sehr offensichtlich geträumt, sage ich mal. Er hat sich dabei ganz viel bewegt und das war manchmal der Nadja auch zu viel, weil der ist wirklich auch groß und schwer. Und wenn der im Traum läuft, dann merkt man das. Aber das war so, das war was, so ein Initial für uns eigentlich. Die Beobachtung von ihm und das Überlegen, was wohl in ihm vorgehen mag.
Und was man auch sieht in diesem Film, man muss dazu sagen, ihr habt 2020 abgedreht.
Ja.
Und dann also war vor dem Kriegsausbruch.
Genau, zwischen 2017 bis 2020 haben wir den gedreht.
Ja. Aber es ist das Porträt auch einer Gesellschaft, also ganz unterschwellig. Nicht? Das ist nicht das Zentrum des Films, aber doch eine Kälte, das ist übrigens ja hier das gleiche Problem, wenn es um Menschen ohne Obdach geht, Wohnungslose geht. Also das will ich jetzt gar nicht nur auf Russland projizieren, aber insgesamt einer Gesellschaft, wo solche Menschen und auch solche Hunde am Rand existieren, also das wolltet ihr schon miterzählen?
Ja, ein wichtiges Motiv war die Schutzlosigkeit, dass sozusagen kein Raum mehr zum Verstecken bleibt und dass nur durch die Kombination, durch diese Gemeinschaft das eigentlich möglich ist, dieses Überleben. Und wie sehr sie sich einen Halt geben und wie sehr sie gemeinsam aber auch träumen müssen, weil die Realität so harsch ist und ja, weil Russland eben ein erbarmungsloser Staat ist. Menschen wie Tieren gegenüber in diesem Moment. Ja.
Dreaming Dogs ist jetzt im Kino zu sehen und da sollte er auch gesehen werden. Ein weiterer Film, den wir heute hier empfehlen, wir sagen, unbedingt ins Kino gehen und nicht warten, bis er irgendwo anders zu sehen ist. Er ist in 5 Berliner Kinos zu sehen, unter anderem, und da gehört natürlich auch in das Krokodil. Da seid ihr heute Abend auch, ne? Um 20.30 Uhr bei der Vorführung seid ihr dabei, also in der Greifenhagener Straße, in diesem wunderschönen Kino mit diesem tollen Programm und werdet noch viel mehr erzählen über das Leben mit den Hunden auf den Straßen von Moskau. Herzlichen Dank, dies waren Elsa Kramer und Levin Peter. Dankeschön.
Danke dir.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir sprechen jetzt also über einen Klassiker unter den Superhelden. Eigentlich ist er ja sogar der Urvater aller Superheroes. Superman, die Comic- und Filmfigur, kehrt wieder auf die Leinwand zurück. Im Film des Regisseurs und Drehbuchautors James Gunn, der auch diese schönen Filme gemacht hat über die Guardians of the Galaxy. In diesem Film also rettet natürlich Superman mal wieder die Welt. Wie er das genau tut, das erzählt uns jetzt Katja Nikodemus. Ich erstmal herzlich grüße. Hallo Katja.
Hallo Knut.
Katja, dass Superman gegen das Böse kämpfen muss, ist völlig klar. Aber wie genau sieht diesmal in diesem Film, in dieser Neuauflage, die Konstellation aus?
Ich finde schon, Superman hat hier interessante Gegenspieler. Also ein Erzfeind, Lex Luthor, der verbündet sich mit einem osteuropäischen Despoten, der sein Nachbarland überfällt. Einem russisch sprechenden Despoten, um genau zu sein. Und außerdem ist ja die US-Regierung in diesem Film von der Tech- und Wirtschaftselite unterwandert, die sozusagen ein globales Ausbeutungsnetz geknüpft hat. Und Lex Luthor, der wird gespielt von Nicholas Hoult und der verleiht diesem Tyrannenfreund und Waffenlieferanten wirklich eine ganz selbstzerstörerische, faszinierende Energie. Und letztlich reflektiert der Film die selbsternannten politischen Supermänner unserer Zeit, während Superman selbst hier eher in so einer Art, kann man sagen, Selbstbefragung sich befindet. Zu Beginn hat er auch eine Krise, die Superkräfte wirken nicht so recht, er liegt vermöbelt und mit Nasenbluten, Mutterseelen allein im arktischen Eisen wird dann von seinem Hund Krypto gerettet.
Ja, der Hund ist natürlich ein totaler Star dieses Films, ganz klar. Jetzt
hast du ja schon gesagt und ich würde dir da völlig recht geben, es ist ein durchaus politischer Film. Das wird übrigens auch in der US-Kritik so gesehen.
Ich meine, das ist schon absurd. James Gunn, der Regisseur, der hat ja vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt, dass Superman Migrant sei. Und das wurde ja von der US-amerikanischen Rechten sofort aufgegriffen, zum Beispiel von der Meinungsforscherin und Trump-Unterstützerin Kellyanne Conway. Und die hat gepostet, wir lassen uns im Kino nicht belehren von wegen Migrant. Aber das ist mal nur mal so der Herkunftsmythos von Superman. Von Anfang an ein Waisenkind, das von seinen Eltern vom Planeten Krypton auf die Erde geschickt wird und dort eben bei menschlichen Pflegeeltern aufwächst. Daran kann man nun mal nichts ändern, an diesem Comic-Ursprungsmythos. Und man kann sagen, dass die Welt, für die Superman hier in dem Film kämpft, dass die durchaus wirklich nicht nach dem Geschmack von weißen Suprematisten ist. Also sein engster Verbündeter ist ja ein schwarzer Tech-Spezialist, Mr. Terrific, der beim Kämpfen auch so eine Lässigkeit und so einen coolen Groove hat. Außerdem kämpft Superman ja für ein grünes Baby, für einen Falafel-Budenbesitzer namens Malik, für einen merkwürdigen, bunten Krakenmann. Also es ist schon, kann man sagen, da ist ein popkultureller Multikulturalismus schon ein bisschen am Werk.
Auf jeden Fall. Und ich finde, dass es sehr schön gespielt wird von David Cornswett, bisher so als Seriendarsteller eher bekannt. Also er war wirklich schon öfter zu sehen, aber eben noch nicht in so einer großen Hauptrolle. Wie macht er sich in deinen Augen als Weltenretter? Geht es ja wirklich um mehr als einfach nur einen blau-roten Anzug zu tragen?
Ja, ich finde ja schon, dass er erstmal die klassischen Voraussetzungen für die Rolle mitbringt. Blaue Augen, breite Schultern, okay. Aber ich finde, er hat in diesem Film auch etwas Sanftes, was Verlorenes. Es gibt ja eine Kampfszene, wo er das grüne Baby im Arm hält. Da haben wir darüber gesprochen nach dem Film. Ne? Da hat er doch fast was von einer Marienfigur. Ja. Also wirklich auch so wirklich eine fast religiöse Kodierung, kann man sagen. Und Supermans Gründungsmythos, der wird ja auch hier in Frage gestellt. Also es kommt heraus, dass seine Eltern ihn auf die Welt geschickt haben, um die Menschen zu beherrschen letztlich. Er soll sich sogar mittels eines Harems fortpflanzen. Also der Film stellt die Frage nach dem freien Willen und Superman muss sich fragen, ob er sich nicht ein bisschen zu sicher auf der richtigen Seite der Moral und der Geschichte gewähnt hat. Und die moralisch richtige Seite bedeutet eben noch nicht, das erzählt der Film, es bedeutet nicht, unhintergehbare Macht auszuüben zu dürfen. Und ich finde diesen inneren Zweifel, diese sozusagen kriselnde Weltenretterpsyche, dass die Cornswett super schauspielerisch so subtil andeutet. Übrigens auch sein Love Interest, die Reporterin Lois Lane, Rachel Brosnahan, verleiht ihr eine fast virile Energie, so eine sehr rationale Durchsetzungskraft. Auch eine ganz tolle Besetzung.
Also Superman ist wirklich aufgeladen, aber es gehört natürlich zu seiner Geschichte mit Mythen. Atlas sieht man irgendwie, Maria hast du gerade gesagt, also schon auch die Farben, ne? Rot und Blau, das sind die Farben von Maria. Und dann mit diesem Baby auf dem Arm haben wir dann natürlich auch Jesus immer wieder. Also die Erlösungssehnsucht spiegelt sich ja in ihm und die empfinden wir ja alle irgendwie gerade in dieser irren Welt. Also insofern trifft er wirklich den Nerv. Vielleicht noch ein Wort zur Machart, zur Ästhetik. Es ist eben auch ein Actionfilm. Es sieht natürlich wirklich interessant aus und es hat sogar so eine surreale Komponente.
Ja, ich finde, es gibt nur eine einzige Tumba-Action-Szene. Lex Luthor lockt Superman mittels eines gigantischen, ja, sich verbreiternden Grabens nach New York und da hetzt er einen Riesendrachen auf ihn und das ist wirklich ein bisschen affig und verstaubt, aber ich finde ansonsten auch, ich fand die CGI-Effekte sehr gewitzt, sehr schnell, sehr überraschend. Mit so einem coolen Drive und die ganze Ästhetik des Films hat ja sowas Flirrendes, phosphoreszierendes, Poppiges. Also es gibt zum Beispiel so einen oszillierenden Photonenfluss, der sich in dem gefährlichen Lex Luthor-Graben da ausbreitet. Und das sind schon interessante CGI-Visionen. Und am besten sind natürlich, finde ich, auch die Action-Szenen mit Supermans kleinem, umgezogenen Hund Krypto. Und auch da, der trägt ja auch so ein kleines Cape. Auch diese Figur bürstet der Film ja durch gegen den Strich. Also der kleine Hund, der bringt ja mit seiner Anarchie eigentlich den ganzen Film durcheinander und auch die Action-Szenen.
Vielleicht wirklich der Anfang dann eines sehenswerten Universums von DC wäre ja möglich. Jetzt haben wir also die Neuauflage und immer wieder erstaunlich, wie lebendig diese uralten Helden dann im Kino sein können. Katja, vielen lieben Dank dir.
Gerne.
Zum Schluss wollen wir noch den Leuten gratulieren, für die das Kino Lebenselixier ist, die für uns dafür sorgen, dass all die Filme, die wir hier auch besprechen bei Radio 1, dass die im Kino zu sehen sind. Also die Programmkinos in Berlin und Brandenburg. Und da gibt es einen großartigen Preis. 1,5 Millionen werden da unter die Leute gebracht. In diesem Jahr ist er am Mittwoch verliehen worden, der Kinoprogrammpreis für Berlin und Brandenburg. Und das war auch eine Premiere für die neue Chefin des Medienboards, also für die oberste Förderin in Berlin und Brandenburg für Filme und für Kino, die ich erstmal ganz herzlich Liebste Grüße, Sarah Duwe. Hallo, grüß dich und Glückwunsch natürlich zum neuen Job.
Hallo Knut, vielen, vielen Dank. Sarah, super Job, ich bin sehr glücklich.
Das kann ich mir gut vorstellen, Sarah. Wir werden noch mal ganz in Ruhe in den nächsten Wochen mit dir reden über deine Vorstellung, über deine Vision, über deine Arbeit. Aber jetzt mal zu diesem Kinoprogrammpreis, weil auch das war jetzt in deiner Funktion zum ersten Mal für dich. Es ist immer, finde ich, so eine schöne Party, weil man einfach merkt, da sind zwar Leute, die doch sich sehr, sehr mögen, also nicht wirklich Konkurrenten sind. Also es ist mal so eine Familienfeier.
Ja, die Kinoprogrammpreise in Berlin und Brandenburg, das war schon bevor ich diesen Job hatte, eine meiner Lieblingsveranstaltungen, weil ich die meisten von den Kinobetreibenden, also den Programmkinobetreibenden vor allen Dingen kenne und so, weil es einfach eine sehr, sehr schöne Veranstaltung ist und wie du richtig sagst, im Prinzip Familie, um auf einen meiner Lieblingsdokumentarfilme nochmal hinzuweisen.
Genau, stimmt, der läuft das Rad. Auch mit großem Erfolg übrigens in den Programmkinos, Sarah. Und jetzt habe ich ja gesagt, 1,5 Millionen, also dieser Preis ist eine Anerkennung für die Kinos und wird auch wirklich breit gestreut. Also fast alle bekommen was in unterschiedlichen Kategorien allerdings. Aber es ist irgendwie einfach nur eine Auszeichnung. Es ist wirklich eine Fördermaßnahme.
Es ist eine der besten Fördermaßnahmen, die es, glaube ich, in Deutschland gibt, weil die Kinobetreibenden mit dem Geld im Grunde machen können, was sie wollen für ihr Kino. Also sie können Programmgestaltung machen, sie können investieren, sie können Werbung machen, sie können Sonderprogramme machen, um ihr Publikum im Kiez oder in der Fläche noch mehr vom Kino zu begeistern und langfristig ans Kino zu binden. Also es ist ein sehr offenes Preisgeld.
Es ist ein offenes Preisgeld und es ist auch noch aufgestockt worden in der Corona-Zeit und ich frage mich dann immer, du bist ja verantwortlich eben für Berlin und Brandenburg. Die Bedingungen für die Kinos sind natürlich total unterschiedlich. Also sind auch zwei verschiedene Organismen, wenn man so will.
Man kann die Programmkinolandschaft in Brandenburg in der Fläche, wo die Programmkinos zum Glück noch da sind, aber zum Teil eben auch der einzige Kulturort in der Fläche, nicht vergleichen mit der Programmkino-Dichte zum Beispiel in Berlin. Wir haben insgesamt fast 100 Kinos in Berlin, nicht alles Programmkinos. Mhm. Aber ein Kiez ist natürlich nicht vergleichbar wie, also ein Kiez wie Friedrichshain ist natürlich nicht vergleichbar mit der am dünnsten besiedelten Fläche in Deutschland in Wittstock. Das ist auch eine ganz andere Arbeit, die die Kinobetreibenden da leisten müssen.
Dann sag uns noch bitte, was du dir auch wünschst, denn der Preis ist wichtig, der ist auch da und das Geld ist auch da, zum Glück von Berlin und Brandenburg. Aber insgesamt, die Landschaft, wie wir alle wissen, ist bedroht und den Kinos geht es nicht besonders gut zurzeit.
Also erstmal wünsche ich mir natürlich, dass Berlin und Brandenburg auch weiterhin ihre Liebe fürs Kino auch in Geld ausdrücken in den nächsten Jahren und den Kinoprogrammpreis und unsere Investitionsmittel nicht kürzen, eher bitte im Gegenteil. Wen wir aber auch unbedingt brauchen, alle Programmkinos und alle Kinos in Deutschland, ist den Bund. Der hatte ein ganz tolles Programm, das hat er jetzt leider erstmal eingestellt, aber ich hoffe sehr, dass der Bund da nochmal, das hieß Zukunftsprogramm im wahrsten Sinne des Wortes, dass das nochmal neu aufgelegt wird, weil nur mit dem Engagement der Länder wird es auf Dauer für die Kinos schwierig.
Sarah, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich und wie gesagt, in den nächsten Wochen freuen wir uns, wenn du hier mal vorbeikommst und wir dann in Ruhe reden können, auch über deine gesamte Arbeit. Jetzt aber gratulieren wir nochmal ganz herzlich den Kinos in Berlin und Brandenburg zum Kinoprogrammpreis und wenn Sie heute ins Kino gehen, heute Abend oder morgen, dann fragen Sie doch mal, Sie können davon ausgehen, dass Ihr Programmkino auch was bekommen hat und gratulieren Sie den Leuten. Das ist auch ein schöner Dank für die tolle Arbeit, die auch in diesem Jahr wieder geleistet wurde. Wir sind damit auch am Ende. Dir ganz herzlichen Dank, Sarah. Mach's gut. Tschüss.
Danke, Knut. Bis bald.
Dies war 12 Uhr Mittag. Unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.